Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit heute kontrolliert Polen den Verkehr an seiner Grenze zu Deutschland. Offiziell soll damit illegale Migration verhindert werden. Es ist aber auch eine Reaktion auf die verschärften Kontrollen der deutschen Seite. Bundesinnenminister Dobrindt hatte angekündigt, auch Asylbewerber zurückzuschicken. Insgesamt wird an 52 Übergängen kontrolliert, an 14 davon ständig. Dabei werden nicht alle Fahrzeuge angehalten, sondern bestimmte ausgewählt.
Sie kennen das schon hier am Grenzübergang Frankfurt-Oder-Swubice. Kontrollen an der Brücke über die Oder. Bisher nur auf der deutschen Seite, jetzt auch auf der polnischen. Ehrlich gesagt freue ich mich, dass die Deutschen sehen werden, wie das ist, wenn man durch das, was sie machen, die ganze Stadt zustaut und wie andere Länder sich damit fühlen. Polen reagiert damit auf die nochmals verschärften deutschen Kontrollen. Die führen regelmäßig zu Staus auf polnischer Seite. Seit Mitternacht kontrolliert nun Polen stichprobenartig an den Grenzen zu Deutschland und Litauen, vor allem Lieferwagen oder Fahrzeuge mit getönten Scheiben. Diese Kontrollen richten sich an jene, die illegal Migranten transportieren. Alle anderen, die zur Arbeit müssen oder Touristen, werden möglichst nicht davon betroffen sein. Offiziell begründet die Regierung die Kontrollen mit einer Bedrohung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Im Schengen-Raum ist Polen bereits das 10. Land, das seine Grenzen kontrolliert. Rechte polnische Gruppierungen hatten die Situation auch innenpolitisch genutzt. Selbsternannte Bürgerwehren kontrollierten auf eigene Faust, um angebliche Massenüberstellungen von Migranten aus Deutschland zu verhindern. Die Zahlen geben das nicht her. Einige sprechen trotzdem auch von einem Sieg der Rechten im Land. Im ganzen Land sorgen fremdenfeindliche Gefühle für Angst. Und ich denke, die Regierung hat sich diesem Druck gebeugt und deshalb diese Kontrollen eingeführt. Polen will bis vorerst 5. August entlang der Grenze Einreisen ins Land kontrollieren. Ein vorzeitiges Ende sei möglich, heißt es, wenn die deutsche Seite ihre Kontrollen einstelle.
Auf der A4 bei Görlitz fast täglich pendelt Vincent Jucic über die Grenze zwischen Deutschland und Polen. Seit heute wird er nun doppelt kontrolliert. Das ärgert ihn.
Jetzt circa eine Stunde warten und zurück auch. Das ist zu viel Arbeit, ich muss.
Schon seit Oktober 2024 kontrolliert die Bundespolizei in Sachsen die Grenze zu Polen. Und daran will die Bundesregierung auch weiterhin festhalten. Allein im Mai seien 450 Fälle von illegaler Einreise aktenkundig, so die Bundespolizei Pirna. Zurückgewiesen wurden vor allem Ukrainer. Jetzt, wo es auch auf polnischer Seite Kontrollen gibt, könnten Zurückweisungen durch die Bundespolizei schwierig werden.
Sollte eine Person von den polnischen Kollegen zurückgeschickt werden, dann wird es ja eine humanitäre Lösung finden, dass sie nicht im Niemandsland dann nicht weiterreisen kann. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Da sind wir bemüht.
Die Union macht sich weiterhin für Kontrollen stark. Aber innerhalb der Partei gibt es auch Kritik, wie vom Polenbeauftragten der Bundesregierung Abraham.
Wir haben 35 Jahre dafür gearbeitet, dass sich diese historischen Räume wieder verflechten zwischen Polen und Deutschland. Und das Alltagsleben wird natürlich sicher leiden. Vor allen Dingen auch wirtschaftliche Aktivitäten. Insofern sind die Auswirkungen der beidseitigen Grenzkontrollen für die Menschen in diesen grenznahen Bereichen, in diesen Verflechtungsräumen schon eine Belastung.
2 Stunden im Stau stehen. Vincent Jucic will, dass die Kontrollen wieder aufhören, auf beiden Seiten.
Die Deutschen werden immer älter und auch die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt mit jedem Jahr zu. Seit 2014 hat sie sich fast verdoppelt. Schon jetzt reicht das Geld aus den Pflegekassen nicht aus. Auch an Personal fehlt es. Die Regierung will eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung. Dazu hat heute eine Arbeitsgruppe aus Bund und Ländern zum ersten Mal getagt.
Gut. Bedarfsgerecht und bezahlbar soll Pflege sein. So steht es im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Doch die wachsende Zahl an Pflegebedürftigen und steigende Kosten hinterlassen in der Pflegeversicherung ein immer größeres Loch. Bis 2029 droht ein Defizit von 12,3 Milliarden Euro. Für die Bundesgesundheitsministerin ist klar, die angestrebte Reform der Pflegeversicherung muss sitzen.
Zusätzliche Leistungen wird es in der Pflegeversicherung nicht geben können. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, den Ausgabenanstieg abzufedern, etwa durch sinnvolle Präventionsangebote oder durch neue Modelle in der ambulanten Pflege.
Reformvorschläge soll eine Bund-Länder-Kommission erarbeiten. Dabei wird es auch um Bürokratieabbau gehen.
Pflege, so wie sie heute organisiert ist, ist ein sehr komplexes, ein sehr kompliziertes Gesetz. Viele Menschen fühlen sich überfordert, viele fühlen sich hilflos im Zugang zu der Hilfe. Wir wollen Pflege einfacher gestalten.
Im Blick auch pflegefremde Leistungen wie die Ausbildung von Pflegekräften. Die wird im Moment auch von den Pflegeheimbewohnern finanziert.
Das ist nicht Aufgabe dieses Sozialbereiches, sondern Aufgabe des Staates, sich um die Ausbildung zu kümmern. Dasselbe gilt für die Rentenbeiträge zum Beispiel von pflegenden Angehörigen und anderen Dingen.
Patientenvertreter fordern, dass Besserverdiener mehr zur Finanzierung der Pflegeversicherung beitragen müssen.
Wir brauchen auch Einnahmen, die heute eben nicht im Blick haben, höhere Einkommen, sowohl aus Löhnen und Gehältern, aber darüber hinaus auch Mieten und den Bereich, den wir als Investitionen und Kreditrückläufe haben und Aktiengeschäfte.
Bis Dezember soll die Kommission Eckpunkte erarbeiten. Wegen der steigenden Kosten drohen bis zu einer Reform der Pflegeversicherung weitere Beitragserhöhungen.
In der Ukraine sind bei russischen Angriffen mindestens 4 Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere wurden nach Angaben aus Kiew verletzt. Allein in Charkiw im Nordosten des Landes sollen mehr als 70 Menschen durch Drohnenangriffe verletzt worden sein. Der Beschuss traf Wohnhäuser und einen Kindergarten. In den vergangenen Wochen hat Russland seine Luftangriffe auf die Ukraine intensiviert. Immer wieder werden dabei auch zivile Ziele getroffen. Auch im Gazastreifen gehen die Angriffe unvermindert weiter. US-Präsident Trump erhöht nun den Druck auf Israel, eine Waffenruhe zu vereinbaren. Im Weißen Haus empfängt er in wenigen Stunden den israelischen Premierminister Netanyahu. Trump zeigte sich optimistisch, dass es bereits in den nächsten Tagen eine Einigung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas geben könnte. Ja, und dazu spreche ich jetzt mit Gudrun Engel in Washington. Wie genau wird denn der Besuch Netanyahus ablaufen?
Es ist kein Staatsbesuch, es ist ein Arbeitsbesuch. Wohlgemerkt auch schon der dritte, seit Donald Trump wieder im Amt ist. So oft wie Benjamin Netanyahu war kein anderer Politiker bislang hier. Die beiden werden heute Abend gemeinsam zu Abend essen, und zwar in privatem Rahmen, unter Freunden, wie es heißt. Das heißt, es gibt keinen offiziellen Termin im Oval Office, es gibt keine Pressekonferenz. Wir wissen also nicht, ob wir hinterher erfahren, wie der Abend gelaufen ist. Was wir aber wissen, ist, dass Benjamin Netanyahu sich bedanken möchte bei Trump für die US-Unterstützung bei der Bombardierung der zentralen Anlagen im iranischen Atomprogramm. Und er wird sich am Nachmittag bereits mit dem US-Außenminister Rubio treffen und auch mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff, der sich ja unter anderem dafür einsetzt, eine schnelle Waffenruhe im Gazastreifen umzusetzen.
Genau, US-Präsident Trump drängt ja auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Welche Rolle spielen dabei die USA?
Naja, die USA sind schon eine zentrale und sehr einflussreiche Größe bei diesen Waffengesprächen oder bei diesen Gesprächen über die Waffenruhe. Denn die USA haben eine Menge Möglichkeiten, Druck auf Israel auszuüben, als Schutzmacht, als engster Verbündeter. Deshalb geht es vor allem darum, wie Trump jetzt Einfluss nehmen kann auf Netanyahu, was den 60-tägigen Friedensplan angeht. Darin geht es um die Freilassung der verbliebenen Geiseln, aber auch um humanitäre Hilfe. Steve Witkoff wird nach dem Treffen heute wieder nach Doha zu diesen Gesprächen reisen. Und was für Zugeständnisse Israel im Gepäck hat, wissen wir dann hoffentlich morgen.
Gudrun Engel war das. Vielen Dank nach Washington. Auch im Zollstreit erhöht US-Präsident Trump den Druck. Kurz vor Ablauf seines Ultimatums forderte er Zugeständnisse von Japan und Südkorea. Sonst würden auf Importe von dort 25% Zoll erhoben. Trump hatte solche Forderungen gegenüber mehreren Ländern angekündigt. Für die EU läuft die Frist am Mittwoch ab. Nach Angaben der EU-Kommission sind die Verhandlungen noch im Gange. Nach der Flutkatastrophe im US-Bundesstaat Texas ist die Zahl der Toten auf mehr als 90 gestiegen. Allein in einem Ferienlager für Mädchen kamen nach neuesten Erkenntnissen mindestens 27 Menschen ums Leben. Die Rettungskräfte suchen weiterhin nach vielen Vermissten. Inzwischen wird nach den Ursachen dafür gesucht, warum die Bewohner der Region nicht rechtzeitig gewarnt wurden.
Die Suche nach Opfern und vielleicht sogar nach Überlebenden geht weiter, obwohl die Hoffnung schwindet. Die Küstenwache nutzt inzwischen Spezialkameras auf ihren Flügen. Die Verantwortlichen müssen jetzt erklären, warum trotz frühzeitiger Warnungen des Nationalen Wetterdienstes mehr als 90 Menschen umgekommen sind, warum die lokalen Behörden die Wetterwarnungen erst mit Verspätung weiterverbreitet haben, warum Menschen aus den gefährdeten Gebieten nicht frühzeitig evakuiert wurden. Evakuierungen sind eine schwierige Sache. Wenn man zu spät evakuiert, dann sind auf einmal noch mehr Busse, Autos, Camper auf den Straßen unterwegs, die überflutet werden könnten. Der Zeitraffer zeigt, wie schnell das Wasser im Fluss Guadalupe innerhalb von wenigen Minuten stieg. Aber sind die Personalkürzungen, die US-Präsident Trump bei den nationalen Wetterbehörden umgesetzt hat, mitverantwortlich für die Pannen vor der Flut? Die Kritik in diese Richtung wird lauter. Der eigentlich für den Grenzschutz zuständige Regierungsbeauftragte weist alle Vorwürfe zurück. Natürlich ist es das Erste, was die Linken getan haben, diese Tragödie zu nutzen und die Schuld dafür der Trump-Administration zu geben. Auch der Präsident selbst sieht keinen Grund, seine Sparbeschlüsse bei den Wetterbehörden noch einmal zu überdenken. So eine Katastrophe passiert einmal in 100 Jahren. Es ist schlimm, das anzusehen. Währenddessen sind neue Regenfälle angekündigt. In Texas und hier in North Carolina, wo es auch schon zu Überschwemmungen gekommen ist.
In Kenia sind landesweit erneut zahlreiche Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Dabei kam es zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei. Mindestens 10 Menschen wurden nach Angaben der kenianischen Menschenrechtskommission getötet, weitere verletzt. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es in Kenia immer wieder Demonstrationen gegen Polizeigewalt und schlechte Regierungsführung gegeben. Entwarnung in Thüringen. Dort haben Feuerwehrleute den größten Waldbrand seit 30 Jahren unter Kontrolle gebracht. Insgesamt standen auf der Saalfelder Höhe rund 250 Hektar in Flammen. Anders ist die Lage in Sachsen. In der Gorischheide kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen das Feuer. Die Brandbekämpfung ist schwierig, da im Boden alte Munition liegt, die detonieren könnte. Etwa 2100 Hektar Fläche sind bislang abgebrannt. Und nun zum Sport. Nach dem erfolgreichen EM-Auftakt gegen Polen steht für die DFB-Frauen morgen das Spiel gegen Dänemark an. Das könnte sich fast wie ein Heimspiel anfühlen. Im grenznahen Basel sind laut DFB fast die Hälfte der Tickets an Fans aus Deutschland verkauft worden. Das Team muss sich nach dem Ausfall von Kapitänin Julia Gwin allerdings neu sortieren.
Sie halten zusammen, die deutschen Spielerinnen, vor ihrem zweiten Auftritt bei dieser EM. Die Mannschaft demonstriert Teamgeist beim Abschlusstraining heute in Basel, will den schwerwiegenden Ausfall von Julia Gwin im Kollektiv kompensieren. Gestern hatte die verletzte Kapitänin auf Krücken noch zugeschaut, danach war sie abgereist.
Natürlich ist es für uns ein Schlag, wenn unsere Kapitänin verletzt ausfällt. Nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz, was ist sehr wichtig für das Team. Und ich hoffe, dass wir es als Mannschaft ausgleichen können.
Der Fokus liegt nun auf jenen Spielerinnen, die Gwin morgen ersetzen sollen. Janina Minge wird gegen Dänemark die Kapitänsbinde tragen. Carlotta Wamser könnte die vakante Position in der rechten Verteidigung übernehmen. Es wäre erst ihr viertes Länderspiel.
Ich habe immer gesagt, wir wollen eine gute Mischung aus Erfahrung und Unbekümmertheit im Team haben. Und genau das ist bei ihr vor allen Dingen jetzt der Fall.
Während die deutsche Elf mit einem Auftaktsieg gegen Polen gut ins Turnier gestartet ist, steht Gegner Dänemark nach einer Pleite im ersten Gruppenspiel schon unter Druck.
Sie haben technisch individuelle starke Spielerinnen, die müssen wir ja außer Gefecht setzen, müssen dagegen halten. Aber ich denke, wenn wir unser Spiel aufziehen, dass wir da auf jeden Fall als Sieger vom Platz gehen werden.
Ein Sieg morgen gegen Dänemark könnte unter Umständen reichen für den vorzeitigen Einzug der deutschen Elf ins Viertelfinale.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 8. Juli.
Tiefer Luftdruck und kühle Luft vom Nordmeer sorgen bis zur Wochenmitte für wechselhaftes Wetter. Danach geht's mit Temperatur und Sonnenstunden wieder aufwärts. Heute Nacht ziehen sich die Schauer des Tages samt einzelner Gewitter Richtung Osten und Süden zurück. An den Alpen regnet es längere Zeit. Sonst klart es teilweise auf, aber vor allem im Westen sind noch Schauer möglich. Morgen gibt's bei mehr Wolken als Sonne immer wieder Schauer. Auch ein paar Gewitter sind dabei. Am freundlichsten bleibt es im Nordosten. An den Küsten heute Nacht um 15, in einigen Berglagen unter 10 Grad. Morgen der kühlste Tag der Woche bei meist nur in höheren Lagen auch deutlich unter 20 Grad. Mittwoch ist es oft noch wechselhaft und relativ kühl, aber ab Donnerstag von Westen freundlicher und wärmer. Freitag sind im Südwesten bei viel Sonnenschein schon wieder nahe 30 Grad möglich.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr fragt Ingo Zamperoni, den Nothilfekoordinator der UN Tom Fletcher, was der weltweite Rückgang der Entwicklungshilfe für Krisenregionen bedeutet. Und wir berichten, was künstliche Intelligenz im Unterricht leisten kann. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.